Ein Barrage-Spiel ist gespielt. Der Fabian Lustenberger stellt zum Karrierenende nochmal seine Goalgetter-Fähigkeiten unter Beweis. GC gibt bei der Liga den Antrag ein, dass es wie früher auf dem Pausenhof für 3 Eckball ein Penalty geben sollte. Und Fabian Humm beweist bei ihrem Karriererückblick eine gewisse rhetorische Verwandtschaft mit dem Simon Ammann. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußballpodcast von Tamedia. Wir werden auch heute wieder von Lidl präsentiert, dem offiziellen Partner von der UEFA Euro 2024. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wenn ich finde. Mir schräg vis-à-vis ist der Marcel Rohner, unser Barrage-Abgeordneter. Marcel, wie war es gestern im letzten Grund?
Es war eigentlich gut gewesen. Es sind 9000 Leute dort gewesen und ich habe dann so gefunden, man kann ja, eben, wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber geredet, über so Zuschauerzahlen im letzten BGC-Match und so. Und ich habe dann so gedacht, hey, wenn es immer 9000 wären, wäre das ja ganz okay. Weil die Stimmung ist gut gewesen, es ist auch einigermaßen laut geworden, vor allem gegen den Schluss. Doch, doch.
Ich pflichte dir bei, dass 9000 sicher gut waren. Ja. Dann ist rechts von mir der Thomas Schifferle. Thomas, wie hast du das Wochenende verbracht?
Samstag das Englisch-Cup-Final geschaut. Dann das Hockey-Halbfinal. Dann das Deutsch-Cup-Final. Sonntagnachmittag eine private Sache gehabt und kein Fußball gesehen, außer 5 Minuten GC gegen Thun. Und am Abend das Hockey-Final geschaut.
Also ein äußerst sportliches Wochenende. Und Dominik, du bist ein bisschen gesehen oder Wagen anschauen, der durch Bern gefahren ist, oder hast du das gelohnt?
Das habe ich klar,
Aber ich habe überhaupt nicht vorgestellt. Dominik Wiemann.
Genau. Entschuldigung. Ja, nein, aber ich war am Samstag noch im Stadion gewesen, beim letzten Match und das war auch noch relativ cool gewesen, vor allem auch eigentlich wegen der Geschichte von Fabian Lustenberger, der seinem letzten Spiel von Karriere noch einmal eine Penalty hat vertreten, überhaupt zuerst verwandelt Penalty. Und ja, das ist doch eine runde Sache
gewesen. Können wir eigentlich gar mit dem einsteigen?
Heute bin ich nüchtern angesehen, 2-3 Mal, muss ich ehrlich zugeben. Auch nachdem, wo am Screen meine Kids und meine Frau etwas gesagt haben, das sind schon Momente, wo einem nüchtern gehen. Weil ich weiss auch, auf was sie in den letzten Jahren verzichtet haben. Und ich weiss, dass sie immer hinter mir gestanden sind. Und ja, jetzt ist die Familie an erster Stelle. Wo das immer der Fußball gesehen, zwangsläufig, was der Beruf ist. Jetzt wird es Familie sein und das werde ich dementsprechend genießen.
Das ist gesehen, Fabian Lustenberger, der Captain von den Young Boys, der jetzt seine Karriere nach 538 Profispielen beendet. Wir haben ja IB schon gewürdigt, aber nach der Fabian Lustenberger war immer wieder mal Thema gewesen da drin. Jetzt habe ich gedacht, wir würdigen ihn auch noch ganz kurz.
Ja, es sind glaube ich nicht 538 Spiele, sondern 503, wenn man noch die 3 Länderspiele mitnimmt, die er für die Schweiz hatte. Der Rest war Nachwuchs, glaube ich. Also, da hast du dazu gezählt. Ja, ich meine, 18 Jahre lang Profi, das halbe Leben. Das ist schon relativ außergewöhnlich. Eine lange Zeit auch ein sehr konstanter Spieler gewesen. Ich meine, er hat sich lange bei Hertha Berlin behaupten und ist eigentlich auch in der ersten Zeit bei eBay, in den ersten 2 Jahren, ist wirklich sehr gut gewesen. Absolut verlässlich, sowohl hinger, auch wenn er ab und zu mal auch noch im Mittelfeld hat gespielt. Und dann hat er halt von diesen, das ist jetzt schon 3 Jahre her, hat er sich die Achillessehne gerissen und ist sicher so ein Bruch gewesen. In der Schlussphase von seiner Karriere. Er war nie mehr so dominant gewesen. Ist aber eigentlich lang noch relativ zuverlässig gewesen. Jetzt kann man schon darüber streiten, ob es vielleicht die Saison zu viel war. Ich meine, die Saison war absolut einfach nur noch Ergänzungsspieler gewesen. Aber trotzdem als Captain immer noch wichtig für die Mannschaft. Ist einer der wenigen verbliebenen Führungsspieler und hat jetzt ja, am Samstag mit diesem Goal noch einen schönen Abschluss gehabt. Ist sicher die richtige Zeit zum Aufhören.
Das muss natürlich selbstverständlich jeder selber wissen, wenn er zurücktreten soll. Ich kann ja nicht jemandem sagen, hör jetzt endlich mal auf, sonst müsste man es ja Simon Ammann auch sagen, hör endlich mal auf. Ja, er hat sicher einen vom Körperlichen her, ist das ein Jahr zu viel gewesen. Aber, ist gleich, er hat jetzt einen wunderschönen Abschluss gehabt, mit einem Penalty, wo man sich mag drüber streiten, ob es überhaupt einer gewesen ist. Mag ich ihm sehr gewinnen, weil er ist bei aller Kritik, die ich kann, an seinen Leistungen, er ist einfach ein guter Typ. Wie es immer weniger gibt im Schweizer Fußball und einen wohlverdienten Abschluss nach einer langen Karriere.
Braucht jetzt IB so einen Lustenberger-Ersatz? Weil er ist ja auch so ein bisschen der Teil, man holt jemanden zurück aus der Bundesliga, der aber noch fit ist, der noch will und wo eben in der Garderobe eine Integrationsfigur kann sein, wo irgendwie mit seinem Arbeitseifer vorausgeht und menschlich in Ordnung ist.
Ja, ich finde schon. Also sie brauchen sicher wieder Spieler, die gerade sofort eine Führungsrolle übernehmen können. 2019 ist er gerade Captain geworden nach seinem Wechsel, was ja auch relativ außergewöhnlich ist. Und ich finde schon, ein, zwei so Spieler könnte IB brauchen. Wir haben die Frage kürzlich Christoph Speicher eigentlich gestellt und er hat dann schon darauf verwiesen, wie ein Traum von ihm wäre, dass dann mal die Rieder, die Zessigers, die Ebischers zurückkommen, aber die kommen natürlich nicht in den nächsten Jahren. Also insofern muss man sich die Spieler zusammensuchen. IB hat da noch nicht so die früheren Legenden, oder? Wie es Basu hatte, die sie dann können zurückholen konnten, weil die eben zum Teil noch zu jung sind, weil IB noch zu wenig lang gut ist. Aber ja, ich finde schon, sehr, gerade in dieser Hinsicht haben sie sicher Bedarf.
Und dann lassen wir doch IB im Meistertaumel und in die Ferien gehen und am Strand. Sonst haben auch noch mehrere Matches stattgefunden. Ich bin in St. Gallen gegen Zürich schauen. Die erste Halbzeit war richtig irgendwie intensiv gewesen. Und dann hat sich der erste eine Muskelverletzung zugezogen, Lukas Görtler, dann der zweite. Und dann haben wir gemerkt, dass die auf dem Feld so langsam überlegen, du, morgen habe ich doch eigentlich, würde ich doch an den Strand und schaffen wir das dann noch irgendwie unverletzt über die Runde. Ja, wir müssen doch nicht gross auf die letzte Runde gehen. Oder Thomas, hast du
noch etwas? Ja, aber im St. Gallen Tagblatt habe ich gelesen, es sei Magie spürbar gewesen. Schon eine Stunde vor Vorabendpfiff. Es sei also super gewesen, alles zusammen.
Die Stimmung im Stadion ist sehr, sehr, sehr gut gewesen. Ich weiss nicht, wie viel, ich will es nicht übertreiben. Es sind 3 Züge aus Zürich, also extra Züge aus Zürich gekommen. Ich weiß nicht, ob das 2'000, 3'000 Leute gewesen sind. Also sie sind dann wieder über den Gästesektor raus sozusagen, haben auf der Seite Platz bekommen, es ist ja problemlos gegangen. Das Stadion ist wirklich schon, ich bin 2 Stunden vor Abpfiff dort gewesen. Also außen ist schon pumpevoll gewesen, die Leute haben schon leicht so vielleicht das eine oder andere Bier intus gehabt. Sie haben ja irgendwie, man feiert ja jetzt jedes Jahr oder 145 Jahre feiern, kann man im 5 Jahr dann 150 Jahre feiern. Sie haben spezielle schwarze edle Trikots gehabt, man hat da noch die Spieler verabschiedet und es ist gesungen worden und es ist laut gewesen, der ganze Match durch.
Und dir hat es so gefallen, dass du in St. Gallen übernachtet hast?
Ich habe sofort eine Nacht angehängt, genau, in einer 70 Franken Absteige, nachdem dann der dritte Extrazug von den FCZ-Fans verhindert hat, dass ich noch je irgendjemand angekommen wäre mit dem Zug. Genau, es hat noch einen Erdrutsch gegeben, ich weiß nicht was. Aber das interessiert die, die uns zuhören, gar nicht. Wir gehen richtig Barrage.
Ja, der Wille liegt sicher nicht, weil die Mannschaft steckt nicht auf. Das ist brutal im Moment, wie die ganze Saison. Die steckt nie auf, in schwierigen Phasen. Und heute haben wir es erzwungen, wirklich nach langem Geduldsspiel, haben wir es erzwungen, kann es sein. Qualität sehen wir dann am Freitag, wenn wir sie auf den Platz bringen, gewinnen wir den Match. Wir haben keine Wahl, wir bleiben oben.
Der Amir Abashi, der keine Wahl hat, sondern muss da oben bleiben, in der Super League mit den Grasshoppers 1-1 gegen Thun. Das Goal ist so gefallen, wie man wahrscheinlich ein Goal muss schiessen in so einer Barrage, oder? Also,
das geht ein Goal, meinst du?
Das geht ein Goal, ja. Wie viel die 96. Ja, denn? Oder ist 97. gesehen schon?
Ich glaube schon 97., was dann wirklich gefallen ist, ja. Aber es ist ja schon nicht so, dass vorher... Ja, ist ja genug Zeit, um andere Goal zu schiessen, eben allein 19 Ecken sprechen ja dafür, wo dann bei jedem relativ wenig Gefahr da war. Darum, ja, Schwein kam am Ende, dass sie jetzt nicht mit dem 0-1 münden in das Rückspiel gehen.
Aber es ist herzig, wenn der Abrashi sagt, ja, die Mannschaft gibt nie auf. Also was wäre, wenn sie aufgegeben hätte, wäre sie dann direkt abgestiegen. Und jetzt, weil sie nie, immer weiter gemacht hat, sind sie jetzt immerhin in die Barrage als GC. Ist auch eine grossartige Auszeichnung.
Ich habe es sehr lustig gefunden, Marcel, du hast im Tico das Foto, wo die Swiss Football League auf Instagram gestellt hat, als Vorschau auf diesen Match gebracht und dort jubelt
ja.
Giotto Morandi.
Ich habe mich also schon gefragt, was das jetzt soll. Also ist es einfach ein bisschen unbedacht gewesen, oder hat irgendjemand GC etwas auswischen?
Also er jubelt und unten drunter steht Barrage.
Handli Barrage.
Du hast das Gefühl, der Giotto Morandi hat schon immer mal Barrage schütten.
Ich glaube, das hast du gemacht, Florian.
Es hat 9'000 Leute im Stadion gehabt. Hast du irgendwie gemerkt, weißt, wie ist die Mannschaft auftreten von der Grasshoppers? Ich meine, Thun, bin ich noch aus St. Gallen zurückgereist. ich habe die letzte halbe Stunde geschaut und dort habe ich schon gefunden, ja, also Thomas, du magst jetzt darüber lustig machen, aber man hat diesen GC-Spieler schon angesehen, dass es um etwas geht und dass sie nicht das Gefühl haben, ja, ich bin ja nächste Saison eh nicht mehr da, geht mir alles nicht an. Also wirklich das Bemühen hat man deutlich gesehen. Sie haben dann auch die Thun recht kernig in Zweikampf gegangen. Sie haben das dann auch angenommen und sie haben Thun eigentlich in dem Strafraum innen irgendwie fest gedruckt gehabt. Es ist dann halt, du merkst, vorne fehlt dann halt Qualität.
Genau, ja. Ich glaube, sie sind am Anfang vielleicht ein bisschen überrascht gewesen. Thun ist wirklich, eben wie du sagst, kernig. Sie haben genervt, sie sind aggressiv innen, sie sind wirklich immer recht auf dem Mann. Sie haben ja auch früher, glaube ich, gelbe Karte bekommen. Und jetzt hat es Willi gebraucht, bis sie irgendwie das ein bisschen annehmen können. Aber dann gerade, vielleicht auch mit dem 0-1, dann haben sie das dann schon auch, haben sie dort ein bisschen entgegengewirkt, finde ich. Also sie haben dort schon auch mitgemacht, sagen wir mal, bei dem, also der Momo zum Beispiel, wo ja nicht mega bekannt ist, dass er irgendwie einer ist, als wäre er jetzt emotional irgendwie der Aggressivleader oder so, der dann halt wirklich auch mal zu den Leuten an und einen Kragen packt und so weiter und so fort. Also ich glaube, sie haben das dann schon irgendwann mal so gecheckt, hey, doch, irgendwie, es ist schon noch wichtig, was jetzt passiert, auch für die Karriere, die nachher kommt. Ich meine, es ist, ja, ein Abstieg macht sich ja dann auch nicht so gut im eigenen Lebenslauf. Darum, ich glaube, sie haben schon gecheckt, um was es geht, vor allem, wenn man es vielleicht auch vergleicht mit, ja, Phase März umeinander, wo es dann wirklich einfach so ein Match gegeben hat, oder irgendwie ein Torschuss in 90 Minuten und so weiter, wo es einfach so träge war und so. Und da habe ich jetzt schon das Gefühl, es war viel mehr drin gewesen.
Ja, aber jetzt bei allem gütigen Respekt, also wenn es jetzt nicht mehr schnell ist, dann schnallst du es also möglicherweise, ja, in der ganzen Karriere nicht mehr. Und wenn das Goal, ich habe das Goal dann ja gesehen, wo Thun schiesst, ist also schon sehr, sehr luftig verteidigt.
Sage ich so, vielleicht nach der Führung dann. Weil
sehr luftig, ja, verteidigt war. Und es ist ja noch erstaunlich, einige gehen offenbar auseinander, so von der Spielwertung her. Natürlich die 19-0 Corner, früher haben wir gesagt, 3 Corner und Penalty, die vermitteln den Eindruck von gnadenloser Überlegenheit. Und irgendein lieber Kollege von uns hat heute geschrieben, dass Thun viel besser, sogar und reifer und abgeklärter. Also ja, eben nochmal die Wahrnehmungen gehen ein bisschen auseinander, wenn es um den Match geht.
Ja, das ist noch lustig, ist auch bei den Kommentaren jetzt von dem Ticker gewesen, eben, wo viele auch sagen, ich habe ja auch geschrieben, eben, sie sind vorne zu harmlos und qualitativ ist es einfach nicht. Eben, von diesen 19 Kornen, wenn wir noch zu dem kommen, es ist nach mega wenigen, ist es nachher wirklich gefährlich geworden. Und andere eben, die dann halt bei den Kommentaren dann wiederum schreiben, ja, aber eben zuerst mal zu 19 Corner überhaupt Kunst, eben sage ich ja wahnsinnig viel Überlegenheit und so, aber ich finde, ja, das ist vielleicht im Barrage-Match auch einfach so, weil Thun, finde ich, hat das gemacht, was du als Unterklassiger halt machst in der Barrage. Du stehst hinten rein, du bist unangenehm, du stehst auf den Füßen rum und dann hast du einmal die Möglichkeit mit dem Angriff, hast du noch das Glück, dass der Abu Bakr dort wirklich nicht gut verteidigen, kann man sagen, und ihm aber auch der Abels nicht hilft, obwohl man eigentlich schon von Weitem sieht, okay, er wird ihm, glaube ich, nicht nachkommen. Und dann hast du das Glück, und das ist, glaube ich, das, was du als Verein aus der Barrage, aus der Challenge League in der Barrage einfach muss machen, so muss spielen.
Ja, was ja noch speziell ist, also Thun ist ja deutlich heimstärker als auswärts. Also sie haben eigentlich alle ihre Punkte oder alle Niederlagen, sie haben auswärts gehabt, die sind zum Teil hoch gewesen, 4-0, 5-2, noch einmal 4-0 oder 0-4 besser gesagt. Und insofern ist es ja wirklich ein gutes Resultat, auch wenn sie jetzt so spät das Go noch bekommen. Also sie wären am Freitag ziemlich sicher, wie man auch andere FC Thun sehen, einen deutlichen offensiver FC Thun, der sicher viel mehr wird probieren. Und insofern, ja, ich glaube jetzt, ich bin ja eher skeptisch gewesen mit diesen Thunern, weil sie eben irgendwie so ein bisschen die Fan, die Reife habe ich so ein bisschen bemängelt. Aber für sie ist es jetzt eine super Ausgangslage und ich glaube, es spricht relativ viel für sie.
Also sie haben vor 18 Matchen haben sie 15 daheim gewonnen und 3 unentschieden. Das spricht schon den Kunden oder der Kunststraße dazu als Bonus. Ich habe gefunden, so, ich habe nur die letzte halbe Stunde gesehen und Marcel, du korrigierst mich, wenn ich eine Fehlschätzung hier sage. Aber ich habe dann schon gefunden, ja, als Unterklassiger vielleicht ein Göppspiel gewünscht mal so 1-0. Aber über zwei Spiele kannst du nicht so spielen, dass du wirklich mit 11 im eigenen Strafraum darauf wartest, dass du irgendwie angeschossen wirst und der Ball geht dann schon ins Out und in Eckball und so.
Gegen das geht es vielleicht schon. Also ich weiß nicht, es ist halt vorne dran, es ist wirklich, die Qualität gegen Führer ist halt einfach nicht so gut wie GC. Und hey, vielleicht ist das so ein Moment, wo das eben genau über zwei Matches könnte aufgehen. Aber ja, wie der Dominik sagt, vielleicht gibt es auch ein komplett anderes FC Thun daheim.
Ja, du musst eben Bilanzen anschauen. Ich meine, Thun macht das Verlieren auswärts, also gewinnt nur die Hälfte von der Spiele auswärts. Und kommt 8, hat ein Torverhältnis von 28 zu 26. Und daheim haben sie 45 zu 12. Also, ja, ich glaube, die werden sicher ganz anders auftreten am Freitagabend als jetzt gestern.
Ja, und vielleicht noch etwas zur Qualität von GC. Ich meine, der Schalibaum hat 5 Möglichkeiten zum Wechseln, er bringt nur 3. Also so, das finde ich dann schon auch krass, dass du auf deiner Bank nicht noch 2 zusätzliche siehst, die gegen einen Verein aus der Challenge League vielleicht irgendetwas könnten reissen. Also nicht als Vorwurf an Marco Schellibaum, mehr einfach als zur Qualität von dem Kader, dass da er das offenbar auch so sieht, dass da nicht mega viel rum ist in der Breite, was wir ja eigentlich auch schon die ganze Saison schreiben.
Oliver Battista Meier. Super Transfer von diesen grossen Strategen wie GC.
Ja, aber das ist ein armer Hype.
Der kommt immer an die Kasse, stimmt. Also, Florian schneidet das raus. Lass nur lieber Battista Meier sein.
Vielleicht, er kann immer noch zum Helden werden.
Er kann immer zum Helden werden. Genau.
Was bei der Spielanlage von der Grasshoppers nicht schon auffällt und was Thun denn tatsächlich besser gemacht? Mein Thun schießt das Goal aus der Position, wo man will annehmen mit dem Ball, also Grundlinie im 16er und dann zurückgelegt. Dann nützt es dann auch nichts. Ich glaube, es sind 8 oder 9 Zürcher im Strafraum sind, GC, und so kommen sie auch zu ihren 19 Eckbällen oder zu vielen Flanken halt immer von weit aussen. Und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Goal fällt, ist einfach viel, viel tiefer. Hat der Pep Guardiola, glaube ich, mal in New York ausgerechnet auf seinem Handy-Taschenrechner, währenddem dass er sich eine Auszeit genommen hat.
Ja, und das mit diesen Ecken, wie du sagst, das sind die sehr viele, also ich weiß nicht, wie viele von diesen 19, aber wirklich sehr viele sind eben genau nach so Flanken gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Ecken dann wirklich daraus entstanden sind, dass der Matic hat müssen einen Ball abwehren. Also natürlich hat er 2-3 Mal müssen eingreifen, aber auch nie so. Jetzt nicht, also ist mir jetzt nicht die Wahnsinnsparade, ist mir jetzt nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt.
Du mir noch eine Frage beantworten, Marcel. Wie gut war der Giotto Morandi wirklich?
Ja gut, er hat die meisten von diesen 19 Ecken getreten, wo halt nicht mega viel eingebracht haben. Ich weiss, auf was du anspielst, auf einen schönen Satz aus der NZZ.
Du müsstest ihn zitieren. Weil
also komm, er sei ein Ärgernis auf 2 Beine gewesen, in den 95 Minuten, bevor er dann den Penalty geschossen hat. Ich habe es nicht ganz so schlimm gefunden.
Ja. Weil es doch eine relativ deftige Kritik war.
Ja, und es hat sicher ein Match gegeben, auch in dieser Saison, wo man das wahrscheinlich hätte können sagen über den Giotto Morandi. Aber die letzten 5 Wochen, oder sagen wir es einfach so, seit Marco Schellibaum da ist, habe ich ihn jetzt immer einen von den Besseren gefunden.
Wenn man jetzt eben so feststellt, man wechselt nur 3 Spieler ein, vorne fehlt es, man hat im Winter 3 Spieler geholt, die aber jetzt irgendwie halt auch nicht man das Gefühl hat, dass die jetzt wahnsinnig qualitativ etwas mitbringen, wo der Mannschaft hilft. Es ist schon auch im Nachhinein nochmal ein überraschender Transferwinter gewesen. Oder ist es einfach nicht anders gegangen, weil man den Club so spät erst hätte können kaufen? Man hat erst so spät gewusst, ja okay, die chinesischen Eigentümer geben die Aktien ab an Los Angeles FC und dann hätte man halt irgendwie müssen improvisieren. Mhm. Weil, oder hat man die Mannschaft komplett überschätzt?
Ich glaube es. Also, weil ja, im Nachhinein eben, kann man sagen, es sind 3 Flops. Aboubakar vielleicht ein halber, aber ist auch sehr gütig. Aber eben für das, klar, der Verkauf ist erst im Januar durch gewesen. Man hat erst dann können wirklich Spieler zu GC bringen, aber wie ja behauptet wird, hat man sich ja schon sehr intensiv mit dem Verein beschäftigt. Und dann sollte man doch sehen, wo es fehlt. Und klar, es hat dort eine gute Phase gegeben. Ich meine, die ersten 9 Matches, glaube ich, unter dem Berner sind es, glaube ich, 2 Siege gehabt. Und nachher die zweiten 9 Matches dann, von der Hinrunde haben es dann, glaube ich, 5 Siege gehabt. Dort hat es halt alles ein bisschen besser ausgesehen. Und ich glaube, auf dem hat man sich irgendwie ein bisschen ausgeruht, hat man wirklich das Gefühl gehabt, doch, das verhebt. Mit dieser Mannschaft werden wir vielleicht 7. oder 8. oder wegen meiner 9. Und dann können wir dann im Sommer schauen. Und jetzt machen wir da noch die 3 Transfers. Aboubakar, der wäre zu jedem Verein in der Super League gegangen, weil der ist auf dem Abstellgleis gewesen. Die anderen 2 haben wir dann, oder habt ihr auch schon sehr oft jetzt darüber geredet, ich glaube, man hat die Mannschaft überschätzt. Also wenn sie so sich intensiv beschäftigt haben mit dem GC, wie sie sagen, die Amerikaner, dann hätten sie doch müssen merken, dass da offensiv einfach zu wenig rum ist, dass ein Babunski und ein Fink einfach kein 15 Goal machen in einer Saison. Ja, und darum finde ich auch, wie gesagt, es ist einfach zum Sagen im Nachhinein, aber hätte im Winter mehr müssen kommen.
Wenn wir es mal hören,
kann man absolut nur zustimmen.
Können wir dann nächsten Montag darüber diskutieren, warum das eben alles richtig war. Und man
Babunski dann nicht 92. 2-1 macht oder so.
Also der Battista Meier.
Genau. Also wenn sie sich retten, dann muss ich einfach sagen, dann sind sie mit einem 2 dunkelblauen Augen davor. Also wirklich 2 dunkel, nicht nur 1, sondern 2. Wenn sie absteigen, dann kannst du es ganz vergessen. Also es ist so oder so einfach keine gute Saison von GC. Es ist eine erschütternde Saison von GC, sagen. Und wenn sie sich retten, dann haben sie, ja.
Ja, dann muss sich Thun dann wirklich enorm aufregen, weil letzte Saison haben sie schon den Aufstieg verpasst, obwohl drei Chancen hatten, zum Aufgehen. Und auch, ich meine, das ja gegen das GC. Weil sie natürlich schon eine Mannschaft mit x Spielern, die schon in der Superliga gespielt haben. Das ist also nicht einfach so eine kleine Challenge-League. Und dann kann man sich dann auch nicht mehr aus ihrer Sicht immer rausreden und sagen, ja, dann sind wir halt in der Challenge-League und so weiter. Also die Ambition mit dem Kader muss sein, das GC zu schlagen.
Wenn geht's jetzt nicht runtergeht, könnte das etwas sein, wo Schwung gibt? Weil ich habe das Gefühl, der Verein braucht Schwung.
Er braucht vor allem, Entschuldigung Martin, er braucht vor allem ganz viel Geld. Er muss in richtig investieren. Und er braucht also 5, 6, 7 richtig gute Spieler, Qualitätsspieler. Und die findest du einfach so. Da brauchst du Geld. Und ich hoffe, das Netzwerk von Gärtner und Schwarz ist ein bisschen tragfähiger als das, was sie im Winter gezeigt hat. Also GC muss vor einem ganz grossen Umbruch stehen, sonst wird die nächste Saison genau gleich schlecht.
Genau, darum glaube ich auch, dass wenn sie jetzt oben bleiben, dass es gar keinen Schwung kann geben, weil es wird eh einen Umbruch geben und es werden dann so viele Spieler gehen, es werden so viele neue kommen, es wird ein komplett neues Team sein.
Aber eben, sie müssen und investieren, genau, sie müssen die Qualität investieren.
Genau, aber wegen der Frage, ob es Schwung bringen kann, ich glaube nicht.
Dann lassen wir tatsächlich jetzt mal und kommen zu etwas, wo ich keinen Einspieler habe. Aber ich kann ja clever einen Werbeblock dazwischen schieben, dann haben wir auch eine Trennung. Heute bin ich an einem Elektronikgeschäft vorbeigelaufen, wo Fußballwochen rausgeschrieben hat. Und da ist ein Bügelbrett. Also ich weiß nicht was man da alles kann bügeln damit. Ist irgendwie ein Angebot gewesen. Und ich denke, interessant, was man alles mit Fußball verkaufen kann. Wenn man nicht will bügeln während der Euro, dann gibt es eine Chance, zum gratis anzukommen. Und zwar ist Lidl heute unser Werbepartner. Lidl ist offizieller Partner von der UEFA Euro 2024. Und Lidl Schweiz verlost knapp 100 Tickets für Gruppenspiel, K.O.-Phase und sogar für das Finale. Inklusive Hin- und Rückreise und Übernachtung. Und um an die Tickets heranzukommen, müsst ihr die Lidl Plus App herunterladen, dort das Gewinnspiel aktivieren, in Lidl einkaufen. Immer für 30 Franken gibt es ein Lösli und mit diesem Lösli kann man an der Verlosung teilnehmen. Den Link mit allen Infos findet ihr im Episodenbeschrieb und ich wünsche euch viel Glück und wir gehen zurück. Und damit kommen wir zu unserem Team der Saison. Wir haben uns schon gestritten, wer überhaupt wählbar ist. Muss man wirklich 11 Spieler drauf machen?
Aus Protest.
Genau, sind Außenverteidiger, muss man Linksverteidiger, dürfen wir auch Joel Monteiro als Linksverteidiger laufen lassen und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir machen das seriös wie immer und fangen im Goal an. Und ich würde sagen, Schönheit vor Alter oder Thomas de Favo? Mit dem Goalie. Nachher gehen wir in die andere Richtung. Yeah. So.
Ich schwanke zwischen drei Namen.
Drei?
Ja, zwischen drei. Weil es halt alles so ein bisschen gleichförmig ist, also von den Leistungen her, denkt es mir. Also einer ist der Justin Hammel von GC. Wo ich finde, er macht das richtig gut in einem sehr, sehr, sehr schwierigen Umfeld. Einen ist Amir Saipi, der 13 Mal zu 0 gespielt hat diese Saison. Auch der macht das gut. Und wenn er halt vielleicht nicht bei Lugano wäre, sondern vielleicht bei einem anderen Club wie IBE, hätte er vielleicht eine andere Öffentlichkeit. Und der dritte ist der, der keine Sekunde verpasst hat die ganze Saison. Und das ist der Janik Brecher. Mit einem Schnitt von 1,08 Goal pro Match, was also auch nicht schlecht ist. Und er hat 12 Mal zu 0 gespielt. Und auch er in einem schwierigen Umfeld, das jetzt gerade so ab dem neuen Jahr, hat er das wirklich richtig gut gemacht. Und da bin ich, ja, da schwanke ich. Also ich kann jetzt keinen von IBE nehmen, weil der Fumball muss mit 22 Einsätzen ist zu wenig, auch wenn er statistisch mit 0,86 gegen Goal pro Match der Beste ist. Aber ich schwanke zwischen diesen drei.
Aber wir brauchen einen Namen, Thomas.
Gut, dann sage ich Hammel.
Also ich muss vorausschicken, mir ist die Seriosität schon mal abgesprochen worden von Dominik, weil ich nur einen IBE-Spieler dabei habe. Und darum bleibe ich dieser Linie treu und habe den Marvin Keller aufgeschrieben.
Also eineinhalb IBE-Spieler. Der Keller gehört ja IBE, von dem her.
Ist ein bisschen der Überraschungsmann gewesen unter den Goalies, finde ich. Und hat das auch für das junge Alter finde ich einfach sehr, sehr gut gemacht, sehr konsequent. Also konstant, eine Konsequenz. Ich glaube, es hat ein, zwei Böcke drin gehabt.
Das hätte er gehabt, ja.
Aber ich glaube, für das Alter und dann wieso das erste Mal wirklich in der Super League dann auch mal dabei und das Nummer 1 sein, finde ich, hat er das verdient.
Ich habe den Brecher, den Yannick Brecher, ich finde grundsätzlich tendenziell immer leicht überschätzt. Aber er ist
eine ganz gute Einleitung, so eine Wahl.
Ja, wir haben ihn da jetzt im Team der Saison, ist er auch alle Jahre ein Thema, oder? Aber er ist ja auch so ein Goalie, ja, für die Schweiz längt es. Er ist sicher auch immer oft vor der Kamera. Das macht ihn ja vielleicht auch noch ein bisschen grösser, als er tatsächlich ist. Aber er ist wirklich ein sehr solider Goalie. Ich glaube, zwei beste Abwehr hat der FCZK in dieser Saison. Von ihm kann man kennennehmen, weil die haben einfach wirklich zu wenig gespielt, wie es der Thomas hat gesagt. Insofern ist der Brecher.
Sehr schön. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl gehabt, der Brecher ist eigentlich einer, der tendenziell eher so ein bisschen unterschätzt wird, weil er nicht so ein Spektakelgoalie ist, weil er nicht irgendwie zwei Meter nach links rennt, damit er nachher einen Meter nach rechts gumpen kann.
Also kein Atti-Ziegi.
Der Atti-Ziegi, der einen grossen Match gemacht hat am Samstag. Oh, ja, ich habe auch den Brecher und den Hammel auf der Liste gehabt. Und weil ich ja schon weiss, wer es wird, kann ich mir erlauben, mich für Justin Hammel zu entscheiden. Erstens mal, ich meine, also gut, man könnte sagen, natürlich ist es der tollste Job als Goalie, weil du weißt, du bekommst immer Schüsse, du kannst die immer zeigen, aber dass du da irgendwie nicht irgendwann mal anfängst, weiß nicht, die grundsätzlich zu hinterfragen in so einer Situation, das braucht einiges an Nervenstärke.
Ja, und viel Goal haben sie auch nicht bekommen. Das hat schon mit ihm zu tun. Und sie sind so viele Matches 1-0 verloren. Und also brutal untergegangen sind sie eigentlich nie.
Er ist bei den verhinderten Goal pro 90 Minuten ist er die Nummer 2 hinter wem? Wer ist immer noch die Nummer 1?
Rajopi
nicht mehr. Rajopi, mit Abstand der beste Goalie von der Liga, der aber bei IB halt wegen seinem Fußspiel auf die Bank gesetzt worden ist. Wir haben eben noch den Ueli. Der Ueli ist sozusagen der Joker aus dem Hintergrund. Ueli Kagi, unser Chef, und er hat auch den Brecher.
Von das ist jetzt der Brecher?
Von dem her ist der Brecher, ja.
Wieso? Okay.
Und wenn ich jetzt noch auf den Hammel umschwenke?
Wieso?
Weil es drei Brecher sind?
Nein. Keller?
Du bist Brecher.
Ich habe Hammel gesagt.
Ah, du hast Hammel
gesagt? Ich habe Hammel gesagt.
Ja.
Du hast doch auch Hammel gesagt?
Ja, es ist 2-2.
Es ist 2-2. Ja. Gut, ich habe mit dem Brecher gut leben, abgesehen von dem. Ich habe den auch von einem von denen auf der Rhine. Also...
Eigentlich können wir ja keine GC-Spieler nehmen nach dieser katastrophalen Saison.
Ich finde eigentlich schon. Gerade darum.
Zum mal ein bisschen gut Wetter machen bei GC. Genau. Damit sie immer das Gefühl haben, wir haben etwas Gags.
Ich tue mich für die Justin Hammel entscheiden. Sehr schön. Dann gehen wir zur Abwehr.
Jetzt hast du den Stichentscheid gehabt?
Ich hatte den Stichentscheid gehabt, ja. Ich glaube, das ist einfach so. Rechtsverteidiger Dominik.
Ja, das ist für mich ganz klar der Zanotti. Ich finde den wirklich spektakulär. Logischerweise in Defensiv ab und zu auch ein kleiner Aussetzer, aber er ist wirklich giftig, bringt viel mit nach vorne. Ist für mich der offensivste Rechtsverteidiger. Der Blum wäre dort auch noch ein Kandidat, hat aber auch zu wenig gespielt, bleiben, zu wenig konstant. Insofern für mich ganz klar der Zanotti.
Zanotti mit 10 gelben Karten und 2 gelben roten.
Ja.
Ja, Entschuldigung. Das ist also Bilanz, das ist also noch die schlechte Bilanz als der Kamara von IB mit 13 gelben Karten.
Also ich meine, gelbe ist per se nichts schlecht. Über eine gelbe Rote können wir reden, aber über eine gelbe ist das ein Negativargument, wenn einer 10 gelbe hat.
Ja, so spricht es nicht gerade für seine Fairness, aber ist ja gleich.
Ein Meistertrainer, der Gerardo Seoane, hat mal gesagt, Foul ist ein Bestandteil vom Spiel. Und, unter ihm ist ja IB immer die Mannschaft gewesen, die am meisten Fouls gehabt hat und am meisten Meister geworden ist, aber auch am wenigsten Gelbe geholt hat, weil die haben das offensichtlich trainiert, dass man es ganz clever holt. Aber ich glaube, ein Team wie St. Gallen braucht Spieler, die bereit sind, gelbe Karten zu holen, weil das ist doch genau ihr Problem jahrelang gewesen, dass sie führen, Schubidubi, 1, 2, 3 und wir rennen alle und es ist alles toll und dann kommt ein hoher Ball oben drüber und Jesus Gott. Und wenn man dann halt mal einen rupft oder zupft, dann hilft das dem Team sicher und dem Resultat auch.
Ja, und 3 Goal, 5 Vorlagen ist sicher eine der besten Bilanzen von der Aussenverteidiger in dieser Liga.
Das ist so, ich habe ihn gleich nicht. Das ist jetzt mein Meisterbonus, ich habe den Levin Blum. Ja, immer. Ich muss sicher sagen, nicht so oft gesehen wie du, Dominik. Aber immer, wenn ich ihn sehe, finde ich ihn gut. Und ich sehe ihn auch in der Nazi. Und darum habe ich ihn aufschreiben.
Mein Problem damit ist, er ist nicht mal unumstritten als Rechtsverteidiger bei IB. Also der Janko hat mehr oder weniger gleich viel gespielt. Und einer, der sich nicht als Nummer 1 hinten kann bewähren kann, ob man jetzt das richtig findet oder nicht. Aber Trainer haben es offensichtlich so gesehen, finde ich auch einfach nicht in ein Team der Saison.
Adrian Gant dabei.
Zu Schalke jetzt?
Vielleicht, weiss ich nicht,
wie es
ist. Der offiziell?
Das ist offiziell jetzt.
Gut. 3 Goal, 7 Assists und hat die rechte Seite, muss ich also sagen, ziemlich gut beackert und ist sehr ein dynamischer Spieler. Und im Gegensatz zum Zanotti ist er auch noch ein fairer Spieler. Nein, man kann mit dem Zanotti erleben, das ist ja kein Problem. Aber du merkst einfach beim Dominik, es ist ein Spieler von
Inter, aber das ist mir jetzt wirklich egal.
Ja, da bin ich nicht so ganz sicher. Nein, ich bleibe beim Adrian Gant dabei.
Wo ein Spieler ist von?
Winterthur.
Völlig überraschender Spieler.
Völlig überraschend.
Völlig überraschender Spieler von Winterthur. Ja. Nein, der Adrian Gant dabei ist unser Datenlieferant. Wisecout pflichtet dir bei, dass er in der Top 4 ist von der Außenverteidigung der Liga. Dort ist aber der Gewinner ist auch dort der Zanotti. Und der Ueli hat auch den Zanotti drauf und ich habe auch den Zanotti drauf. Und ich glaube, so einig sind wir uns noch gar nie gesehen, oder? Alle gegen Thomas.
Ja, also ich kann auch nicht den Zanotti.
Nein, du bist ja Levin.
Ja.
Aber ist gut, dass schon wieder vergessen.
Wenn wir jetzt Fernsehen würden machen, dann hätten wir jetzt müssen einen Einspieler bringen oder die Kamera blenden auf den Dominik, wo die Jubel von uns macht. Also wie
ich habe nie so gefreut über den Spieler in der Top 11.
Dann gehen wir zu der Innenverteidiger. Du darfst anfangen, Marcel.
Ich habe den Katic. Ich glaube, das ist ja relativ klar. Ich glaube, so konstant in dieser Liga hat es nicht viel gegeben. Zudem habe ich noch den Haidari von Lugano.
Der Albion.
Nehme ich den ganzen Bärs Innenverteidiger. nein, ich habe dort in St. Gallen den Albert Walci.
Mm.
Und ich habe, das mag jetzt überraschen, weil er nicht so wahnsinnig viel gespielt hat, weil er halt seit dem Februar verletzt ist, der Loris Benito.
Geht nicht, finde ich. Also für einen, der seit Anfang Februar nicht mehr spielen kann, er war wirklich sehr gut in der Vorrunde. Und wenn er hätte können spielen, wäre er jetzt im Team der Saison. Aber ich könnte doch nicht einen nehmen, der so wenig gespielt hat.
Finde ich auch.
Also ich würde mich für einen anderen IB-Innenverteidiger aussprechen, weil ich finde, einer von IB muss dabei sein, weil sie mit Abstand die beste Abwehr hatte in dieser Saison. Und das ist nun mal der Kamera. Er ist leicht unterschätzt, weil er immer wieder so Böcke drin hat, wo ab und zu mal vielleicht mal zu einem Goal führen. Und da kann man sagen, das allein ist schon was, längt als Argument dagegen. Ich finde trotzdem, er ist wirklich ein guter Innenverteidiger für in dieser Liga. Und er schadet sich meistens ein bisschen selber. Insofern gehört er für mich das Team der Saison. Der zweite ist der Haidario von Lugano.
Aber auch immer wieder so Böck drin hat eigentlich, oder? Aber vielleicht ich sehe
halt Lugano. Ja, aber welche hat es nicht? Welche Innenverteidiger? Also der Katic hat auch schon ganz schlimme Böck drin gehabt. Also,
nein, Katic kannst du ganz sicher nicht nehmen. Er hatte eine gute Vorrunde gehabt und nachher ist nicht mehr. Hat es also ziemlich nachgelassen.
Wie der Benito. Der hat auch eine gute Vorrunde gehabt.
Ja, aber der hätte so weitergezogen. Und der Gamara hat 13 geile Karten.
Gibt irgendeinen Minuspunkt bei dir?
Nein, er ist für mich einfach ein Sicherheitsrisiko in dieser Beziehung, weil er hat eben seine Aussetzer und hat seine spielerische Aussetzer und disziplinarische Aussetzer und darum würde ich ihn nicht nehmen. Und darum habe ich auch den Benito genommen, weil er einfach in der Zeit, in der er gespielt hat, sehr, sehr, sehr zuverlässig war.
Der Ueli hat auch den Katic und auch die Kamera. Und ich habe nur, um den Thomas zu ärgern, aber auch, weil ich finde, weil er wirklich eine richtig gute Rückrunde schüttet, wenn auch nicht nur als Innenverteidiger, sondern sehr variabel, einmal rechts aussen oder links aussen, der Lindrit Camberi.
Oh. Ja, also.
Wo eine sehr gute Rückrunde macht, finde ich. Wo auch am Samstag wieder so eine Szene hat, wo er das Gefühl hat, er muss irgendjemandem irgendwie gegen die Brust rammen, weil sonst ist es kein richtiges Fußballspiel. genau, da habe ich noch ein bisschen, weil ich den Thomas will ärgern und sonst wollen, aber auch eigentlich...
Wie viel Gelbe?
200 Millionen Gelbe und Gelb-Rote, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Und auch der Mohamed Ali Kamara, genau, weil ich gefunden habe, irgendeine IB-Verteidigung muss es sein und ja, der Benito ist halt... Benito ist halt leider out für ihn. Und jetzt muss ich zählen, wir machen das Spiel ein bisschen spiele ein bisschen so Liftmusik ein. Kamera.
Da hat es auch noch zwei.
Drei.
Cottage. Und auch zwei.
Zwei. Also, Kamera ist drin mit drei. Und jetzt müsste es Stichentscheid geben zwischen Cottage und Haidari. Dann würde ich sagen, im Sinn von der allgemeinen Ausgleichheit nehmen wir einen Lugano-Spieler. Nehmen wir den Haidari. Dann sind wir ja schon, wir haben ja wahnsinnige Geschwindigkeit drauf, dann sind wir ja schon im Mittelfeld.
Nein, nicht ganz.
Klassisch, immer die Linksverteidiger. Früher hat man die dort hinten hergestellt, wo ich shooten kann, jetzt vergessen wir es einfach.
Genau, Linksverteidiger, wo die Leute behaupten, es gibt gar keine. Diesmal dürfte der Marcel anfangen.
Ich habe vorher angefangen, aber ich fange gerne nochmal an. Ich habe vielleicht auch ein bisschen mangels Alternative. Ich habe den Tsunemoto genommen, der ja eigentlich ein Rechtsverteidiger ist. Aber lieber keinen. Nein, lieber ein Rechtsverteidiger als keinen. So, auf links.
Ja, ich tue mir widersprechen. Also das, was ich vorher bei Geza gesagt habe, dass man eigentlich so eine schlechte Saison nicht noch mit der Wahl ins Team der Saison kann belohnen kann. Aber ja, ich habe hinter links den Captain Future, den Dominik Schmid.
Ach, ich meine, es kommt ein Geza, ich meine, es kommt ein Dick oder so.
Thomas?
Ich habe keinen. Ich habe zwar gesagt, am Samstag habe ich gesagt, wo es um die Wahl gegangen ist, vom Heinzer zum Fachpräsidenten hat es 7 Enthaltungen gegeben in dieser Abstimmung. Da habe ich gesagt, das geht doch nicht, dass man an eine Abstimmung geht und sich enthält. Da hat man doch eine Meinung. Und ich mache jetzt genau das Gleiche, ich enthalte mich. Nein, ich bin Linksverteidiger, jetzt nicht einer, wo ich jetzt wirklich könnte sagen, das ist ein.
Ja. Das ist hart.
Das ist wenig, ich weiß, aber ja.
Es gab noch eine Concessao zum Beispiel, wo das auch gespielt hat.
Da habe ich mir auch überlegt, ja.
Aber ich glaube, ich darf wählen, weil der Ueli hat tatsächlich auch mit einer Dreierabwehr und hat sich nachher nicht umbringen lassen. Er hat drei Stürmer gefunden, was auch, finde ich, eine Leistung ist. Ich habe auch den Dominik Schmid und damit ist Captain Future in unserem Team der Saison.
Also unsere Übereinstimmung, Florian, die ist beachtlich. Da sehen wir jetzt mal, wer da innen wirklich die Fachleute sind.
Ja, das kann man aber anders sehen.
Jetzt sind wir wirklich im Mittelfeld und diesmal dürfte Dominik anfangen, weil der Marcel hat schon scheinbar zweimal angefangen hintereinander, was mir noch total gemerkt hat.
Tun wir die gerade beide Flügeln nennen, also wir haben ja das 4-4-2, oder? Oder wollen wir eigentlich mal den rechts, aber der plötzlich nennt der andere den gleich links?
Nein, ich würde sagen beide Flügel, genau, wir spielen gegen den Abstieg, das ist klar, darum haben wir 4-4-2.
Ich meine, das ist auch das Meistersystem, oder? Also ich bespielt ja das. Also ich habe den Steffen, ich glaube, immer noch der beste Vorbereiter in der Super League, Nationalspieler, sicher einer der besten Spieler in dieser Liga. Und links, anderer Kandidat für die Schweizer Nationalmannschaft, ist der Monteiro. Er hat vor allem eine super Rückrunde gehabt, ist jetzt letztens noch ein bisschen verletzt gewesen. Aber trotzdem 12 Goal auf dieser Position und wirklich ein Steigerungslauf, der hat es verdient.
Thomas, hast du auch Flügel, nimmst du auch keine mit, oder?
Nein, Steffen ist, glaube ich, relativ klar mit 6 Goal und 13 Assists. Monteiro kann man nehmen. Ich würde ihn aber lieber vorne reinstellen. Und dann würde ich links den Witzig nehmen von St. Gallen.
Nicht der Latajew. Wo ist jetzt dein Lokalpatriotismus?
Den habe ich mit dem ganzen Bein ausgelebt.
Masse?
Ja, dafür habe ich habe den Latajew und ich habe den Witzig. Ich weiss, es sind zwei linke Flügel, aber wie ihr schon bei der Außenverteidigung gemerkt habt, dann ist mir das gleich. Und ja, zum Steffen komme ich dann noch. Aber den habe ich nicht nötig. Aber den, den muss bei mir halt nicht auf dem Flügel spielen.
Der Renato geht eh
der
alles.
So den könnte ich auch links verteidigen, könnte man den noch nicht. Genau. Den hätten wir noch
4-4-2 mit Rhombus oder so. Thomas. Und der kommt dann schon noch zum Zug, aber nicht auf dem Flügel. Witzig und Latajew.
Der Ueli hat auch den Latajew und den Monteiro.
Jetzt wird es schwierig.
Ah, der Ueli hat eh sehr eine schwierige Mannschaft. wenn du mit dieser unter 7 Gegengol bleibst, dann,
also pro Match.
Pro Match, ja, dann Hut ab. Und jetzt muss ich schnell schauen, was ich habe. Ich habe den Steffen auf den Flügel gestellt, weil er dort am besten ist, und auch den Latajew. Das heisst, wir spielen Steffen Latajew. Und dann müssen wir so vielleicht so ein bisschen Bonuspünktchen vergeben, weil es könnte sein, dass gewisse Flügel viel zentraler shooten, als sie das je gewusst haben, oder? Ist das möglich, achtsch?
Das ist möglich bei mir, ja.
wenn wir ins Zentrum gehen, Dominik?
Ja, also für mich klar gesetzt dort ist, der Einzige, wo man wirklich sofort in Sinn ist, ist der Gonia von Servette. Drugrinic wäre sicher ein Kandidat, aber für mich gilt bei ihm das Gleiche wie beim Benito. Er ist zu lang ausgefallen, fast 3 Monate in dieser Runde. Geht nicht. Und ich habe den Witzig im zentralen Mittelfeld. Das hat er auch schon gespielt. Also ist jetzt nicht völlig herbeizogen, die Wahl. Und ich finde, er hat einfach etwas so, die Aggressivität, die der Zanotti hat, die aber Thomas beim Witzig gefällt, aber beim Zanotti nicht. die kann er schon ins Mittelfeld bringen.
Thomas?
Timo De Cogna ist gesetzt.
Schon nur wegen dem Vornamen eigentlich, oder?
Genau, weil es so ein schöner Vornamen ist. Und der Zweite, der wird sicher nicht gewählt werden, ich sage jetzt trotzdem, ist Ismael Garbi.
Thomas hat ein Herz für die Kleinen.
Ja, oder für den Garbi.
Aha, ein Herz Garbi. Für den Garbi.
Auch noch, auch für die Kleinen. Auch noch.
Für das tatlose Anuschi.
Genau.
Genau, damit das so schön alles durch ist. Aber ich meine, sagen wir mal, Fußballer ist einer in dieser Liga, der besser ist als der Garbi. Sagen wir das einmal.
Ich habe nicht wenig gesehen. Ich behaupte, er hat sicher defensiv noch seine Mängel.
Ich habe gesagt, Fußballer ist so, spielerisch, technisch, sagen wir mal einen besseren.
Also das zentrales Mittelfeld mit dem Cogna und Garbi, der gewinnst du keinen Zweckkampf. Das ist okay, das ist auch nicht das Wichtigste.
Wer will schon Zweikämpfe? Ja. Der Uli schaut auch mit dem witzigen Zentrum, wenn ich das richtig lese, bei ihm. Und er hat dort noch den Antonio Marquesano angestellt, der dort ja nachweislich nie geschootet hat in dieser Saison.
Wie viele FCZ-Spieler hat der Uli eigentlich in seiner Mannschaft? Das ist schon leicht unseriös. Also.
1, 2, 3.
Ja.
Finde ich gut noch.
Ja, ja, aber ich meine, also, du kannst ja nicht permanent nur Spieler auf Positionen anstellen, die die ganze Saison nicht eine Sekunde gespielt haben. Also fährt beim Witzig an.
Witzig hat im Zentrum schon gespielt. Laut Transfermarkt zumindest.
Immer wenn ich ihn gesehen habe, hat er links außen gespielt. Aber ist gleich.
Ja, wenn wir schon dabei sind, ich habe den Steffen.
Da.
Ja, für mich der beste Spieler von der Saison. Aber,
und darum lässt du ihn nicht genau. Schütten, wenn er es nicht
dann haben kann. Die anderen auch eine Chance. Und nein, dann, ja, Garbi hat es mir angetan, doch. Finde ich eine coole Idee. Aber ich habe den Cogna sowieso habe ich auch noch genommen. Okay. Aber ich habe ja, weil ihr ja jetzt alle so aufstöhnt und so, nehme ich halt den Steffen raus und dann auch den Garbi rein.
Ah, cool. Ich kann einen Ginken tun unter dem Tisch, ja, damit er das macht.
Ich falle aus fürs Rückspiel.
Ich glaube, es kommt nicht darauf an. Ich habe auch den Witzig ins Zentrum genommen, wo er sehr häufig gespielt hat, sind wir ganz ehrlich, eigentlich.
Ja,
eigentlich der geborene Zentrumspieler.
Ja, genau, selbstverständlich. Ja, jetzt, wo er es sagt.
Von dort hat er auch das erste Goal in St. Gallen vorbereitet. Die total von links im Zentrum. Von links hat er den Ball ins Zentrum gespielt.
Ja.
Und
das ist es, das ist,
und
ja.
Der Cogna, damit Thomas mich nachher nicht erwürgt nach der Sendung, da habe ich gewusst, dass der ist. Und dann, damit sind wir Cogna witzig im Zentrum. Da muss ich gar nicht zählen, das geht gar nicht ganz nach Gefühl. Und dann kommen wir zu unseren Stürmern. Also wir rattern da durch. Es ist ja, wir schaffen es wahrscheinlich genau in die Stunde rein. Ich bin begeistert.
Wir werden nachher rausgerührt.
Wir müssen. Genau, wir müssen Vorrat machen. Soll ich mal anfangen mit Stürmern?
Ja, fangen
wir. Da muss ich schon schauen. Also Stürmer ist bei mir der Kevin Carlos drin, von Iverdon.
Und der sagt, ich habe das Herz für Kleine.
Ja, sind wir in der besten Torschütze, Thomas?
Einer von.
Ja, eben.
Das habe ich im Fall. Wisst ihr, wie wird das jetzt? Es sind drei.
Ja, wahrscheinlich mit Assists, oder?
Ist es mit 3 Minuten?
Nein, das Scorerpunkt also müssen dann am Schluss.
Wir haben alle keine Ahnung.
Das nein, wir haben keine Ahnung, aber eigentlich normalerweise wäre es dann das Scorerpunkt. Also wenn es an der Weltmeisterschaft, der Europameisterschaft bei Torgleichheit entscheidet, die Anzahl Assists.
Ich habe dann gedacht, man könnte es noch durch Minuten teilen, ja, oder
nein, das Penalty ist kompliziert. Abziehen.
Die schönsten Goal. Oder
die so. Schönsten Goal, ja, das ja, finde genau. Ich, find ich gut. Aber wir haben, also es ist, wie super unsere Super League diese Saison war, sieht man daran, dass wir 3 Torschützenkönige haben, die alle die unglaubliche Menge von 14 Goal geschossen haben.
In 38 Runden.
Ich habe am Samstag mich auch noch gewundert, der Chadak Akolo schießt sein 14. Goal und widerlegt damit dem Thomas seine These, dass er alle Chancen vergibt. Und natürlich haben sie am Schluss gegen Führen nicht wahnsinnig viel zu bieten, aber dann nimmt er Peter Zeidler da vom Feld. Er denkt, du kannst ja jeden anderen, die sind ja eh hinten, und wenn du noch eins bekommst, ist ja Wurst. Und er könnte noch Torschützenkönig werden. Wie erklärst du jetzt, Dominik, wie erklärst du als Trainer deinem Stürmer, der noch das 15. könnte, vielleicht gibt es so eine Hemdspenalty in der 95. So Sachen soll es ja geben. Und dann ist der Torschützenkönig alleinige.
Ja, vielleicht hätte er auch wollen, dass er nicht der schlechteste Torschützenkönig seit 15 Jahren ist.
Aber also das habe ich wirklich, das habe ich wirklich nicht begriffen.
Aber es hat mal einen grossen Trainer, der heisst Pep Guardiola. Und hat Manchester City das Champions League-Spiel gegen Leipzig. Und der Haaland hat 5 Goal geschossen. Und dann kommt Guardiola auf die Idee, ich nehme ihn jetzt raus. Nicht um den Gegner schonen, sondern um den Haaland hungrig zu halten, damit er dann vielleicht noch ein Ziel vor sich hat, damit er in einem anderen Match mal 6 machen kann. Ich meine, den Gedankengang muss also auch zuerst kommen. Also das jetzt mit dem Makolo ist also, es geht in die Richtung.
Aber sind wir doch froh, eben, jetzt wissen wir, es hat noch nie in der Geschichte von dieser Liga, und nicht nur Super League, sondern auch Nazi A, hat es einen Torschützenkönig oder 3 Torschützenkönige halt mit wenigen Goal gegeben. Also insofern, merci Peter Zeidler, hat geholfen, Geschichte zu
schreiben. Wahrscheinlich wegen dem. Vielleicht hat er auch gemeint, es geht nach Einsatzminuten und er hilft ihm, wenn er einen in der
so wenig wie möglich.
Genau, so unbedingt. Und ich habe noch einen zweiten Stürmer gefunden und auch der ist, weiß ich nicht, und das ist der Antonio Marquesano.
Ich bin überrascht, dass du nicht den Barry nimmst.
Also eine Viertelsaison gut shooten reicht, selbst bei mir nicht. Gianno Barry, super Typ. Dem wünsche ich alles Gute, nachdem ich mit ihm geredet habe, auch länger. Und der mir wirklich einen sehr vernünftigen Eindruck hinterlassen hat. Und ein netter junger Mann zu sein scheint, der auch einigermaßen talentiert ist. Aber nein, das reicht nicht für in das Team bei mir. Aber der Marquesano hat, ohne Marquesano kannst du den FCZ dann also, auch schön in die Abstiegsrunde abschicken.
Wie viel FCZler hast denn du drin? Du bist der Brecher.
Wenn ich unter 7 habe, dann ist gut.
der Brecher, Camberi.
Das ist sehr FCZ-lastig.
Unseriös.
Marquesano, also.
3?
Über zu viel.
Da bauen 14 Punkte hinter Ibe. Aber 3 Spieler im Team der Saison.
Ja, siehst du, ich hätte jetzt den Ugrinic und den Benito und alle und den Lustenberger hätte ich auch noch genutzt Not als Linksverteidiger. Nein, alles gut.
Ja, der Carlos. Wir finden, von diesen 3, die 14 Goal hat, hat er es für mich verdient. Und der zweite, wo ich relativ schockiert bin, weil ich glaube, ich bin der Einzige, der ihm eine Stimme wiedergeben würde, das geht natürlich überhaupt nicht, ist der Meshak Elia. Mittlerweile wirklich auch ungeschätzt, aber er bringt natürlich viel mehr als nur Goal. Goal sind relativ wenig, ich glaube, es waren 11 in dieser Saison, ist enttäuschend. Aber trotzdem, also er ist viel mehr als das, er bereitet auch Goal vor, er macht unendlich viele Sprints, ist mit der beste Eibenspieler in dieser Saison, der hat es verdient.
Also Jadrak Kakalo hat 14 Goal, 4 Assists, Kevin Carlos 14 Goal, 4 Assists und Can Zela 14 Goal, 3 Assists. Also sind wir noch nicht viel weiter. Also ja, Joel Montero, den tue ich jetzt einfach führen. Und dann bin ich am Schwanken zwischen Elia und Kevin Carlos. Aber ich gehe zum Elia. Weil er halt einfach deutlich beständiger ist. Klar, er hat ein kleines Loch nach dem Afrika gehabt, hat er zuerst wieder daraus rausgekommen.
Was ja auch nicht erstaunlich ist, der hat seit dem Sommer spielt auch durch. Also er hat irgendwie 5 Tage Ferien gehabt im Winter. Im Afrika Cup ist ja bei er kommt aus der Demokratischen Republik Kongo, die sind bis ins Finale gekommen. Also er hat wirklich keine Pause gehabt und er ist ja nur menschlich. Auch gerade so, wie er spielt mit dem Aufwand, dass man irgendwann das merkt. Oder?
Und der Carlos hat, wenn du sagst, ja, der Barry ist Viertelsaison lange nicht. Ich meine, Carlos macht für 11 von seinen 14 Goal im zweiten Jahreshälfte.
Gut, Racolo sicher auch. Also.
Aber der kommt bei mir nicht in Frage. Nein, also für mich ist Montero Elia.
Beim Carlos kann ich auch noch sagen, wer in so einem Team so viel Goal schießt, andererseits ist das ganze Angriffsspiel natürlich auf ihn ausgerichtet.
Ich habe auch den Carlos, ja, aus dem Grund, du jetzt auch gesagt hast, Florian. Ich finde es auch cool, dass ein Aufsteiger, wo man irgendwie ja, das Gefühl hatte, der wird jetzt nicht eine riesen Saison spielen, so einen Spieler anzaubern, das finde ich noch cool. Darum habe ich auch den Carlos und ich habe den Sanchez genommen. Obwohl es wahrscheinlich nicht gerade seine allerbeste Saison war so in den letzten Jahren, aber ich finde es einfach cool, wie der konstant jedes Jahr seine zwischen 10 und 20 Goal macht und einfach immer noch in Lugano ist, warum auch immer das so ist, aber cooler Spieler.
Wenn man möglicherweise in Lugano gute Löhne zahlt.
Ja, aber
ich war jetzt mit dem Wetter gekommen.
mit den Palmen.
Und dem Kaffee.
Aha, und der Nähe zu Italien.
Aber da wird doch wohl mal irgendein Angebot gekommen sein aus der Serie A oder so. Ja, eben. So meine ich es. Also,
aber man verdient in Lugano Geld.
Ja, schon, aber...
Sie zahlen so nicht mit Erdnüsse.
Das ist so. Macht mir die Serie auch nicht. Nein, aber ich finde ja, find das einfach ein cooler Stürmer schon seit Jahren und darum habe ich ihn aufgeschrieben.
Das ist super. Der Ueli hat ja, das macht es total viel einfacher, weil der Ueli hat ja drei Stürmer aufgeschrieben. Auch der Kevin Carlos, der mit bei uns...
Ich mein nein, das geht natürlich nicht. Nein, drei Stürmer aus dem System rausgebricht. Das geht nicht.
Ja, er hat den Bari, der einfach ins Leere geht, weil er also damit jemand noch den Bari hat. Und dann hat er auch den Jean Zellar. Und dann müssen wir wieder Musik einspielen. Dann ist Elia und... Zellas, zwischen den beiden.
Carlos, ne? Carlos haben doch
fast alle. Carlos haben wir. Carlos haben wir fast alle, ja. Carlos hat sich mit vier Stimmen durchgesetzt. Elia hat zwei und Zella hat zwei. Leider Antonio Marquesano geht überraschenderweise raus. Und der Bari auch.
Wie kommt schon vier Stimmen beim Kevin Carlos?
Eins, zwei, drei, indem dass ich zähle. Aha, warte schnell, es sind nur drei. Ich, also, yes,
Gott, aber es sind mehr.
Wenn ich mir noch die zum Anfang drei, ja, ist gesetzt, genau.
Soll ich echt laut sich den Moderator verwirren?
Ich habe mein Team nochmal unter drunter geschrieben und auch nochmal gezählt. Ich würde sagen, dann ist der Elia, weil der Elia ist Meister geworden und der Jan bleibt ja dann nochmal eine Saison und kann den nächsten Saison Meister
werden. Ich kann ja Göpsiger werden.
Und kann Göpsiger werden, genau. Und dann kommen wir mal zum Trainer.
Und du jetzt nochmal schnell bilanzieren, damit wir den Überblick haben.
Also wir spielen im Goal mit dem Justin Hammel. Dann rechts, der, der alle Angriffe unfair unterbindet und vorne ein paar Assist macht, der Mattia Zanotti. Dann haben wir Innenverteidiger Camara und Haidari, also Ibe und Lugano. Links spielt der Captain Future, Dominik Schmid, der sagt, jo, die Flanke war jetzt gar nicht so gut, die zum Goal geführt hat. Im Mittelfeld außen ist der Renato Steffen von Lugano und der Seifel Altaev von Winterthur. Und ich meine, wenn haben wir das nächste Mal wieder die Chance, um einen Winterthur-Spieler ins Team der Saison reinzuwählen, oder? Man muss auch die Chance dann nutzen, wenn
ja,
sie
da jetzt,
wo
der Gant dabei auf Schalke geht und der Altaev auf Hinzke, ja.
Genau. Ist ein Sprungbrett in die grossen, ja, grossen Clips,
genau.
Dann haben wir im Zentrum haben wir der Timothy Konya und der Witzig, der immer schon dort gespielt hat in dem Zentrum. Im Sturm ist der Kevin Carlos und der Meshak Elia, wo auch nächste Saison wahrscheinlich nochmal in Bern bleibt und wahrscheinlich in Bern pensioniert wird, oder?
Vielleicht, vielleicht. Aber ich möchte sagen, wir sind schon abenteuerlicher unterwegs gewesen. Also ja, wir haben so ein positionsfremder Spieler und der ist auch nicht ganz positionsfremd. Also wir haben das gut gemacht und ich möchte noch erwähnen, ich habe 10 von 11 Spielern.
Wir haben das gut gemacht.
Wir haben 10 von 11 Spielern, die ich habe gewählt habe, im Team der Saison. Das möchte ich noch erwähnen.
Ich habe etwa 3, aber wir haben auch nur 2 Spieler, die alle gewählt haben. Das sind Gonja und Steffen, oder?
Ja, das ist so. Also du bist eigentlich die Mitte von unserem
Podcast. Ich bin lange da, so langweilig. Lange da von unserem Podcast.
So genau.
wollen wir uns noch einen Trainer gönnen?
Ja, sicher.
Also, dann fang doch du an, du scheinst vorbereitet zu sein.
Ja, es gibt einfach im Prinzip zwei. Das eine ist der Mattia Crocitotti, der Zweiter geworden ist, nach einer schwierigen Vorrunde souverän sich führen geschafft hat und das dritte Mal sich qualifiziert hat für ein Cup-Final. Und das andere ist ein bisschen Tolkien im Rheinheft, das andere ist der Patrick Rahmen. Der jetzt halt leider ein bisschen Saisonende hat mit 7 Niederlagen inklusive Cup-Halbfinal, wo sich nicht so wahnsinnig gut macht, aber die Art und Weise, wie er mit Winterthur gespielt hat, bis zu dem Tag, wo sie sich dann qualifiziert haben für die Meisterrunde, ist doch sehr bemerkenswert gewesen und hat sehr viel Unterhaltung geboten. Also, ja, ich schwanke, ich nehme das Zürich-Modell für den Fall, mache Co-Cheftrainer, Crocitotti Rahmen.
Das erfolgreiche Co-Trainer.
Erfolgreiche Co-Trainer-Modell, genau.
Ja, das könnte man machen, oder?
Wir machen jetzt ein Co-Trainer-Modell. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Marcel, du dich entscheiden.
Ich habe keinen Trainer. schlecht vorbereitet gewesen. Aber ich gehe mit dem Crocitotti.
Du gehst mit der Kommune.
Genau. Dass ich nachher auch sagen kann, ich habe nochmal einen, den alle anderen auch haben, wie der Dominik.
Genau, du bist Vasco da Gama vom Podcast. Die haben ja mal den demokratischen Fußball eingeführt, wo die Mannschaft über den Trainer und Trainings und so abgestimmt hat.
Also wo der FCZ die Lösung hatte, war ja der Angelo Canepa als Präsident total begeistert gewesen. Ja! Das haben die Schweden auch schon gemacht, mal. Das stimmt, abgesehen von dem. Aber es sind, glaube ich, weltweit das Einzige gewesen. Und das bei Zürich ist doch ziemlich in die Hose gegangen. Aber ich kann mir vorstellen, mit diesen zwei geht es ein bisschen besser.
Also ja, drei Trainer. Aber ja, ich werde mich für einen entscheiden. Aber ich finde es komisch bei der Argumentation, die du hast hervorgebracht, Thomas, dass du zwar den Grotschi Torti erwähnst, aber nicht den René Weiler. Weil Servet ist wie Lugano im Cup-Finale. Servet hat in der Liga einen Punkt weniger geholt als Lugano, obwohl sie vergessen, die Spieler zu registrieren. Und Servet ist natürlich europäisch deutlich besser gewesen als Lugano. Also es spricht für mich für einen Weiler. Patrick Kramer wäre auch noch ein Kandidat. Auch super Saison, aber 7 Niederlagen in Folge entscheide ich mich für einen Weiler.
Und ich habe mich auch total nicht vorbereitet und ich glaube, der Rahmen, wenn er ja den nächste Saison das Double gewinnt.
Und Champions League gewinnt.
Genau, und in der Champions League durch die 48er-Pool sich durchkämpft, bekommt es dann und dann geben wir es Mattia Grotschi Torti.
Gut.
Bricht einer zusammen. er läuft davon.
Dann kann Zanotti, Dominik, ist alles gut.
Ja.
Auch damit der Dominik nicht sagen kann, er hat 11
Wobei ist ja gut, Spiele, der Grotschi Torti ist ein Interista, wie ich auch gehört vom Thomas, oder von dem her ist das okay.
In dem Fall bin ich für den Weiler.
Ich bin der Rahmen.
Wunderbar. Und
jetzt ist der Grotschi Torti.
Es ist der Grotschi Torti, ja.
Gut, nächsten Montag machen wir dann den Weiler, nachdem wir den Cup-Final 4-0 gewonnen haben. Gut.
Ah, ja, das ist eigentlich ein Endspiel um den Trainer des Jahres. Und jetzt ist der Ueli Kägi reingeschlichen für unseren nächsten und letzten Menüpunkt.
Ich glaube, ich kann es gar noch nicht so wahrnehmen. Irgendwie. Klar, es ist schade. Enttäuschung auch noch, dass wir verloren haben. Ja, aber ich glaube, ich kann gleich stolz sein auf meine Karriere, dass es heute nicht gelangen hat. Schicksal. Ja, Champions League war geil, Meister war geil, das Double, Göpsig, Torschützenkönigin, eigentlich war alles geil, aber ja, ich glaube, jetzt ist man einfach noch ein bisschen enttäuscht. Die richtigen Worte zu finden ist schwierig.
Das war Fabian Hum, die Rekordspielerin vom FC Zürich, die im 15. Playoff-Spiel hat FC Zürich zum ersten Mal verloren, und zwar im Finale gegen Servette 1-3. Ueli, und Fabian Hum ist abgetreten ohne letzte Krönung.
Ja, es war sehr ein schöner Moment, habe ich gefunden. Von dem Nachmittag aus Zürcher Sicht wahrscheinlich der schönste, sicher der unterhaltsamste. Ich finde das Zitat oder die paar Sätze, die sie da gesagt hat, die sprechen einfach für Fabian Hum. Ich bin jetzt nicht der grösste Experte, was Women's Super League angeht oder fußballspielende Frauen. Aber ich habe sie immer wieder erlebt und gesehen. Und sie ist wirklich eine Sympathieträgerin und sie ist wirklich eine ganz grosse Figur im Schweizer Fußball, nicht nur im Zürcher Frauenfußball, sondern im Schweizer Fußball. Und da geht wirklich eine grosse Nummer verloren, was schade ist für die Liga.
Marcel, du hast sie ja noch interviewt. Marcel hüpft jetzt vom Mikrofon zum Mikrofon. Mehr. Genau, wie so ein Eichhörnli, hektisch und nachher aber stabil. Genau, du hast ja noch mal ein Interview gemacht mit ihrer Form Final.
Ja, ich teile den Eindruck von Ueli. Ich habe sie vorher noch nie mit ihr geredet, aber es war echt auch mal ein cooler Interviewtermin gewesen, über eine Stunde Zeit, und sie hat wirklich sehr viel erzählt und hat Spass gemacht.
Sie ist ja so ein bisschen die letzte von ihrer Art, oder, haben wir gesagt. Sie schafft noch 100% nebendran, auch wenn sie das hat wollen. Sie hat irgendwie gesagt, sie gibt sich das, oder?
Genau, sie hat das bewusst so entschieden. Sie hat ja dort an der WM 2015 den berühmten Hattrick gemacht, innerhalb von 3 Minuten. Dort hat es auch Angebote gehabt aus der Bundesliga, auch aus China, hat sie gesagt. Also auch Angebote, von denen sie hätte können leben, aber sie wollte da bleiben in Zürich bei ihren Leuten. Und sie hat das mit dem Arbeiten, sagt sie, auch ein braucht die zwei Welten, weil zum Beispiel nach einem schlechten Arbeitstag dann im Training gegen ein paar Belginken das helfe, und gleichzeitig helfe sie auch nach einem schlechten Match sich dann wieder irgendwie in die Arbeit zu stürzen. Darum hat sie das immer so gebraucht. Was ja eigentlich lustig ist, weil man hat immer so medial, auch immer so, immer wenn sie irgendwo geshootet hat, hat dann immer irgendein Kommentator dann schon gesagt, ja, die schafft dann morgen wieder und so. Und man hat sie dann auch immer wieder so ein bisschen als Beispiel gebraucht für die Situation vom Frauenfußball in der Schweiz, wo sicher noch viel zu machen gibt. Aber sie hat das schon auch bewusst so ein bisschen gemacht mit diesen 100%. Also es ist sicher heutzutage nicht mehr so, dass man als Spielerin von, auf ihrem Level beim FCZ noch müsste 100% nebenbei arbeiten, um irgendwie über die Runde zu kommen.
Jetzt hat Servette den Meistertitel geholt. Ueli, du hast nochmals im Gewübenhorst-Zitat von der Widerlich zusammengekauft, die Truppe natürlich in den Text reingenommen und hast gesagt, ein bisschen gemein haben sie auch diesmal geshootet. So mit Zeitspiel und Hocken und Ösen. Aber hast du das Gefühl, da ist irgendwie eine Ära jetzt zu Ende gegangen beim FCZ? Also, Servette ist schon mal Meister geworden, aber es ist ja so, dass das eine Modell viele ausländische Spielerinnen in Frankreich leben, wo die Lebenshaltungskosten deutlich tiefer sind als jetzt in der Region Zürich, versus so ein bisschen gemischt, ein paar Ausländerinnen, ein paar viele Schweizerinnen. Und beim FCZ hat es jetzt ja viele Spielerinnen, die gehen.
Ja, also ich glaube, das ist so. Also es deutet einfach sehr viel darauf hin. Ich habe, jetzt, als ich mich auf den Match vorbereitet habe, mal geschaut. Also der FCZ hat im letzten Jahr oder in den letzten 12 Monaten und in dem Transferfest, der jetzt noch kommt, ungefähr eine Nationalmannschaft verloren. Nicht nur Schweizer Nationalspielerinnen, hat es auch ausländische Nationalspielerinnen darunter. Und das ist schon gestört, eigentlich, oder? Und gleichzeitig sind Servette und Basel die beiden Clubs, die in ausländische Spielerinnen investieren. Auch sehr viele ausländische Spielerinnen in der Startformation stehen. Und die einfach mehr Geld scheinbar investieren. Eben, die vielleicht auch noch den Vorteil haben von der Grenznähe, dass halt Spielerinnen auch im Ausland wohnen können. In Basel sind es ja vor allem deutsche Spielerinnen. Das macht etwas aus. Das macht wahrscheinlich etwas aus und verschiebt die Stärken in dieser Liga, wo man muss davon ausgehen, dass Zürich vielleicht an Wichtigkeit verliert. Und Servette eben hat es ja schon gezeigt. Ich meine, sie sind das dritte Mal jetzt Nummer 1 nach der Regular Season. Sie haben jetzt einfach das erste Mal das Finale gewonnen. Und Basel, wo irgendwie eine aufstrebende Macht ist. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann zu einer Machtablösung kommt.
Darf ich noch eine kleine Bitte haben oder stellen? Einfach der Imke Wübenhorst künftig nicht in jedem Text den Satz vorheben, das, was sie gesagt hat, und sie hat sich dafür entschuldigt. Und nachher, also nicht, dass sie in 3 Jahren noch mit dem muss leben. Also das würde ich mir für sie wünschen. Das wäre mein Schlusswort zu der Women's Super League.
Ich bin absolut deiner Meinung, Domi, aber es hat wirklich gestern auch zu diesem Match gepasst. Servette hat schon so ein bisschen eine Spielweise, die jetzt nicht besonders sympathisch ist. Also sie sind wirklich... Fußballer ist klar das bessere Team gewesen. Sie sind klar der verdiente Meister, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Das haben auch die Spielerinnen vom FC Zürich nach dem Match gerade gesagt, ist alles gut. Aber ich finde so ein bisschen das Dreckige, Versteckte ist einfach unnötig. Mir fällt auf, mir ist schon der WM aufgefallen, dass es im Frauenfußball aufkommt. Ich weiß nicht, ob es eine Geldfrage ist, halt Wichtigkeit, man verdient jetzt mit dem, man muss gewinnen um fast jeden Preis. Eben noch kurz der Goalie-Frau vom FCZ eins mitgeben, dort noch kurz einmal den Fuß reinheben, was eigentlich nicht mehr nötig ist, so ein bisschen auf die Zeit spielen, wie die Servette-Goalie-Frau Pereira. Es ist nicht sympathisch. Es ist einfach nicht sympathisch.
Aber vielleicht bringt es ja die Liga ein bisschen weiter, wenn man so ein bisschen hässig ist auf ein Team und dann gegen die besonders will. Es hat ja auch andere Mannschaften, eben Dominik, wir haben es schon davon gehabt, IB Frauen setzen sehr auf den eigenen Nachwuchs. Das ist ja etwas, was bei Servette eigentlich komplett fehlt, hat man das Gefühl. Und in Basel weiß man nicht so genau, investiert man auch in Nachwuchs, aber hat jetzt wahnsinnig viele ausländische Spielerinnen. Es gibt noch wahrscheinlich diese Woche Breaking Transfer News, oder Marcel? Hast du so...
Könnte sein, ja. Sidney Schertenleib ist jetzt offiziell verabschiedet worden bei GC und ja, in der Schweiz wird sie sicher nicht bleiben. Rom war ja mal ein Gerücht, Barcelona ist jetzt irgendwie aufgekommen. Mega gespannt, was sie anzieht. Barcelona sicher gerade sehr grosse Nummern, ich weiss auch nicht, wie viel dran ist an diesem Gerücht, aber könnte sein, dass in den nächsten Wochen mal irgendetwas kommt.
Also ich, wo extrem gut vernetzt bin bei den Frauen, mit Rom war kein Gerücht gewesen.
Stimmt.
Sie war dort gewesen, verhandeln.
Stimmt.
Aber sie geht auch nicht nach Rom, glaube ich. So, sie ist dort gewesen, aber es wird nicht Rom. Aber es ist auf jeden Fall, es ist so die Spielerin, wo man das Gefühl hat, vielleicht wird das so der nächste große. Wir haben jetzt auch nicht zu viel Last auf die jungen Schultern legen, aber das ist so eine Spielerin, wo alle, wenn man über sie redet, sagen alle, wow, die hat einfach wahnsinnig viele Anlagen.
Was vielleicht noch ein Punkt ist, ich weiss nicht, ob der Weg jetzt, wo Servette und Basel gehen, ob der besonders gut ist für den Schweizer Fußball. Mich dünkt das nicht besonders gut, wenn dann bei Servette eine Schweizerin in der Startformation steht bei einem Final. ich glaube, die Schweizer Liga müsste wieder Hort sein für junge Schweizerinnen, um dort zu spielen. Um dort auch irgendwie können den Schritt machen, dass wir dann eben vielleicht den Auslandtransfer mal machen können. Das ist das eine. Und das Zweite, was mir bei dem Finale auch noch aufgefallen ist, was ich wirklich nicht überzeugt bin von dem Konzept, das Spiel auf neutralem Terrain, jetzt in dem Fall zu tun, wem bringt das genau etwas? Also da sind dann ein paar hundert Zuschauerinnen und Zuschauer dort. Die Atmosphäre ist also schon ein bisschen trist. Ich mag mich erinnern, letztes Jahr war es in St. Gallen gewesen. Dort habe ich nicht darüber berichtet, aber als im Fernsehen gesehen, habe ich es also so ähnlich gefunden. Dort ist es, ja, es ist einfach ein bisschen trostlos, oder? Und ich frage mich, was ist genau der Sinn? Also sie spielen bis zum Halbfinale mit Hin- und Rückspiel. Wieso im Finale nicht auch? Also da hättest du immerhin in diesen Heimspielen, könntest du jetzt im Ball von Zürich vielleicht sogar im letzten Grundspiel und es gibt einigermaßen Leute, weil dann halt vielleicht die Zeitkurve kämpfte. Ich könnte mir vorstellen, dass es das Genf und das Basel ähnlich ist, wenn du ein Finalspiel hast, dass es vielleicht gleich ein paar Tausend kämpft, oder? Und das fände ich einfach besser als irgendwo zu tun, wo dann ja, wirklich ein paar Hundert hast. Im schlimmsten Fall die Bekannten von der Spielerinnen und sonst nicht viel mehr. Finde ich schade und ich finde, das wird dem Anlass nicht gerecht.
Das war genau der gleiche Gedanke, den ich auch hatte. Warum nicht Hin- und Rückspiel, wo die Teams daheim sind? Eben, man hat im Halbfinale gesehen, Basel-Zürich zum Beispiel sind 3300 gesehen. Es gibt ja schon so ein bisschen Wachs und Masse. Du willst noch unbedingt noch einmal zum Mikrofon, nachher müssen wir,
unbedingt.
Müssen wir abbrechen.
Ja, nein, und auch, wo der zum Beispiel Gap-Final in Zürich war, letztes Jahr, meinte ich, sind ja dann auch irgendwie 8000 im Stadion gesehen.
Aber es war ein Derby, oder?
Ja, genau, stimmt. Das ist das Derby gewesen. Und ja, vielleicht noch zu Servette eben zu dem, oder Basel beide, zu dem System, das sie haben, oder zu dem Konzept. Fabian hat auch gemeint im Interview, eben, schon nicht nur gut, wahrscheinlich eben ein bisschen schauen, wie nachhaltig das Ganze ist. Im Moment, muss ich sagen, sieht es nicht mega nachhaltig aus. Wenn man das aktuelle Aufgebot anschaut von der Nazi, ist keine einzige Servette-Spielerin dabei. Und zum Beispiel all die Jungen, da, die junge Generation, die eben Sidney Schertenleib Teil davon ist mit Jahrgang 07, das sind alles Spielerinnen von ja, FCZ, GC, es hat St. Gallerinnen, es hat alles Mögliche, aber es hat wenig Servette- und Basel-Spielerinnen. Darum im Moment sieht das schon nicht so aus, als wäre das irgendwie super nachhaltig für den Nachwuchs.
Dann beenden wir die Sendung. Wir sind auch heute wieder präsentiert worden von Lidl, dem offiziellen Partner von der UEFA Euro 2024. Und wir steigen aus mit einem Lied, wo wir Pasquale, wir haben, ich weiß nicht, ob wir es schon mal haben spielen. Pasquale hat mir das geschickt. Auch fand ich das so ein schönes Fußballlied. Fettes Brot, Bella B., Markus Wiebusch und Carsten Friedrichs. Fußball ist immer noch wichtig, das ist so. Wenn man sich mit GC beschäftigt, zum Beispiel, ist das, kommt einem das vielleicht ab und zu wieder mal in den Sinn. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir kommen in einer Woche wieder mit dem Göppfinal, mit der Barrage und der Nationalmannschaft ist ja irgendwie auch noch, gell? Thomas ist schon ganz aufgeregt, hat sein Köfferli gepackt. Bis dann. Ciao zusammen.
Manchmal kommst du noch vorbei an diesem Klotz aus Beton. Dein Club hat wieder mal bloß an Erfahrung gewonnen. Kein Bock auf eine weitere verkorkste Saison. Und Fußball ist gar nicht so wichtig. Jetzt stehst du allein vorm Stadion. Bist fest entschlossen, nicht mehr wiederzukommen. Die zweite Halbzeit hat gerade begonnen. Das Flutlicht geht an, nur für dich nicht. Ich hör sie alle schreien, mach es nochmal für unseren Verein. Hol den Pokal, Mensch, mach das Ding jetzt rein, wie ist egal. Doch Fußball ist gar nicht so wichtig.
Mittlerweile denkst du nicht mehr allzu häufig daran. Weißt immer irgendwas mit deiner Zeit anzufangen. Dein Lieblingstrikot vergammelt hinten im Schrank. Und Fußball ist nicht mehr so wichtig.
Wir standen heute auf einmal alle Freunde vor der Tür, alle Mann. Erst wolltest du nicht so recht, dann bist du doch mit mir gegangen. Und nun stehst du in der Kurve, wo alles begann. Und weißt wieder, hier bist du richtig.
und Fußball ist immer noch wichtig.
Ich höre sie alle schreien, macht es nochmal für unseren Verein. Holt den Pokal, Mensch, macht das Ding jetzt rein. Die ist egal. Schicksal kann regnen oder schneien. König Fußball, du gehst niemals allein. Steht auf unserem Schal. Und Fußball ist immer noch wichtig.
Fußball, mein alter Kumpel Fußball. Ich glaube nicht an Zufall. Ich glaube an dich, Fußball, Fußball.
Dies ist nicht für RTL, ZDF.